Ja, hier seht ihr meinen Schulfreund Dennis und mich am Einstieg in Schottland, in Glasgow, der West Highland Way. Ein Fernwanderweg von 154 Kilometer von Glasgow bis zum Ben Nevis. Wir waren einige Tage unterwegs, entlang von dem See Loch Lomond, an der Westseite läuft die Straße, an der Ostseite der Wanderweg. Wir hatten nur Wasser und Nudeln dabei. Und nach 2-3 Tagen konnten wir einfach nicht mehr. Es ging nicht mehr. Und dann gibt es am Ende vom Loch Lomond so einen Fahnenmast und da ist ein Ball. Und dann kann man dann den roten Ball hochziehen und dann kommt dann vom anderen Ufer ein Boot, holt einen ab, bringt einen auf die andere Seite und dann gibt es einen Kiosk. Und da haben wir uns dann eingedeckt mit Süßigkeiten und Getränken. Man hat uns das Boot zurückgebracht und dann ging es weiter. Ihr kennt vielleicht solche Situationen. Nichts geht mehr. Ich kann nicht mehr weiter. Komme, was wolle. Nicht nur im Körperlichen, sondern auch im Psychischen. Und so wie es uns am Loch Lomond damals ging, ging es auch ein Teil von Davids Männern, die mit ihm unterwegs waren und dann am Bach Besor kamen. Mit David am Bach Besor oder genug ist genug nachzulesen im 1. Samuel 30, das ganze Kapitel. Christoph hat gesagt, wir wollen uns heute eine Scheibe vom David abschneiden. Wie und warum kamen sie an diesen Bach? David war noch nicht König von Israel, sondern er war auf der Flucht von dem amtierenden König Saul. Er war sogar zu den Feinden, zu den Philistern übergelaufen. Er wohnte in Ziklag, das seht ihr hier unten, am Rande der Wüste Negev, dem heutigen Israel. Und ganz nah am Gazastreifen, aber da komme ich näher noch dazu. Die Philister hatten David Ziklag überlassen, das Dorf Ziklag, und von dort führte er ein Raubritterleben. Er überfällt die angrenzenden Gebiete und dabei ist er nicht zimperlich. Er lässt auch Frauen und Kinder töten, damit es keine Zeugen für seine Taten gibt. Die Philister rüsten sich zum Kampf gegen Israel und als Lehnsmann der Philister will sich David an diesem Feldzug gegen sein eigenes Volk beteiligen. So nimmt er seine Männer, zieht von Ziklag weg zum Treffpunkt des Heeres. Da aber ein Teil der Anführer der Philister David nicht traut, kann man ja verstehen, er ist ja auch Israeli, schicken sie ihn wieder weg. Der kämpft nicht mit uns, nachher fällt er uns in den Rücken. Also den ganzen Weg zurück nach Ziklag. Und was da passiert, als sie in Ziklag ankommen, lesen wir. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen in Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren ihres Weges gezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden, Ahinoam, die Jesiriterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Ein Angriff von außen. Der Wohnort ist zerstört. Es herrscht Stille. Trümmer, Rauch steigt auf. Die Amalekiter. Saul hatte eigentlich ein paar Kapitel vorher den Auftrag von Gott bekommen, die Amalekiter zu vernichten. Das hat er nicht getan, er hat sie verschont. Das rächt sich jetzt. Die Frauen wurden nicht getötet, sondern entführt. Die Ungewissheit ist oft viel schlimmer, als wenn die Tat dann bestätigt wird. Viele Angehörige von Gewaltopfern finden erst Ruhe, wenn das Opfer dann auch wirklich gefunden wird. Die Ungewissheit der Entführten jetzt im Gazastreifen. Und Ziklag ist ganz genau kurz vor dem Gazastreifen. Fast dieselbe Stelle wie vor 2000 Jahren. Ähnliche Situation wie gerade im Moment. Es wurden auch Unschuldige entführt. Weiter heißt es dann hier, und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Weinen hilft, die Trauer zu überwinden. Aber irgendwann sind die Tränen dann aber auch versiegt. Und man ist innerlich leer. Wie geht es weiter? Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Die Trauer verwandelt sich in Wut. Warum ist das passiert? Wer ist schuld? Einer muss doch schuld sein. Der berühmte Sündenbock muss her. Diese Reaktion ist doch menschlich, hat jeder schon mal erlebt. Ich bin nicht schuld, die anderen. Wie fühlt sich David jetzt dabei? Er steckt doch in der ganz genau gleichen Situation. Seine Frauen und Kinder sind doch auch entführt. Jetzt soll er dafür verantwortlich sein, obwohl die Krieger doch freiwillig bei ihm waren. Die Seele des ganzen Volkes war erbittert, verbittert, verstockt. Somit sind die Gedanken, Worte und Taten auch nicht mehr rational. David hat die Familie nicht entführt. Und wenn er vom Volk gesteinigt wird, wenn er tot ist, ändert sich nichts. Ihre Lage, ihre Situation ändert sich doch auch nicht. Mose hat das auch erlebt. Sie wollten ihn auch ein paar Mal steinigen, die Israeliten. Es kommt auch kein Vorschlag vom Volk, kein Plan. Nach der Trauerlethargie kommt dumpfe Gewalt. Sie wollen ihn steinigen. Wie reagiert aber jetzt David? Es gäbe ja auf diese Stresssituation mehrere Möglichkeiten. Die eine wäre Flucht. Er könnte wegrennen und sagen, macht euren Dreck doch alleine. Er könnte in Angriff übergeben. Er verteidigt sich, ich mache das und das und das. Tut er auch nicht. Er könnte sich Zuflucht im Bösen, im Okkulten suchen, so wie Saul, als er ein paar Kapitel vorher ebenfalls in Bedrängnis kommt und nicht mehr weiter weiß, sucht er Zuflucht bei einer Totenbeschwörerin. Die lässt den verstorbenen Samuel wiederkommen, aber die Verzweiflung von Saul wird nicht weniger, sondern mehr, so dass er später sich selbst das Leben nimmt. Nein, David nimmt einen anderen Weg. Er kannte solche Stresssituationen. Wie oft wurde er von Saul verfolgt und war verlassen? David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und sprach zu dem Philister Abiatar, dem Sohn Achimeles, bringe mir den Ephod her. Und als Abiatar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Er sprach, jage ihr nach, du wirst sie einholen und retten. Das ist die erste Scheibe, die wir von unserem David abschneiden können. David bleibt scheinbar gelassen und sucht trotz des wütenden Mobs im Hintergrund und seiner eigenen Trauer Gott. Die Richtung, in die wir schauen, während wir traurig sind, ist wichtig, denn die Trümmer haben ja Kraft. Da gilt es, sich nicht zurückzuziehen, in die Depression zu fallen, nicht drauf loshauen, purer Aktionismus, nicht fragen, was wäre, wenn oder hätte, sondern auf Gott schauen. Das ändert die Perspektive. David stärkt sich im Herrn, obwohl er die Antwort noch nicht kennt oder auch weiß, ob es überhaupt eine Antwort gibt. Allein das zu Gott gehen, ihm das Leid klagen, bringt Erleichterung und Stärke. So steht im Psalm 18, Vers 30, denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. David sucht Gottes Nähe, er stärkt sich beim Herrn. Denn soziale Netzwerke wie die Familie können reißen. Freunde können unzuverlässig werden. Pastoren und Gemeinden können sich irren. David verlagert das Problem. Er gibt die Entscheidung in Gottes Hände. Da sind sie gut aufgehoben. Wer nichts mehr trägt, trägt Gott. Wir können unsere Sorgen, die Umstände, die uns bedrohen und Angst machen, ihm bringen. Wir müssen uns nicht wälzen und schlaflose Nächte haben. Letzte Woche haben wir von Abraham gehört, der in seiner Not keinen Erben gehabt zu haben, auch auf Gott vertraut hat. Vorbild für uns. Wir stehen vielleicht vor den Trümmern unseres Lebens oder einer Situation und weinen, bis wir nicht mehr können. Da sind wir herausgefordert, auf Gott zu schauen, ihm zu vertrauen. Durch das Stärken in dem Herrn vertrieb David die Verzweiflung über den schweren Verlust und die Ungewissheit. Er vertrieb den Groll, der in ihm steckte, auf das Volk, das ihn steinigen wollte. Und er vertrieb die Unklarheit über den nächsten Schritt. Der Weg war nicht länger dunkel und schwer, sondern lag klar vor ihm. Verfolge die Amalekiter, du wirst siegen. Über das Ephod, das Kleidungsstück des hohen Priesters, bekommt David auf seine klare Anfrage eine klare Antwort. Wir können auch ohne Ephod in Kontakt mit Gott kommen, im Gebet, in der Bibel, im Gespräch, in Begegnungen mit anderen. Da zog David hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, und als sie an den Bach Beser kamen, blieben etliche zurück. Also, auf die Kamele, Pferde, Esel und los, dem Feind hinterher. Eigentlich kann man ja gar nicht mehr, man hat ja zweimal 100 Kilometer schon hinter sich und man hat ja die Verzweiflung in den Knochen. Aber das bekommen wir auch noch hin. Die letzten Reserven werden aktiviert, alle waren voller Tatendrang, aber es schaffen nicht alle. Ein Drittel der Männer, nicht ein paar wenige, sondern 200 von den 600 Mann müssen am Bach Besor die Segel streichen. Sie können nicht mehr. Das Hindernis war und ist zu groß. Irgendwann ist Schluss. Selbst der Stärkste kann nicht mehr, obwohl es um die Familie geht. Der Akku ist leer. Ich war gestern bei McDonald's und habe da einen Hamburger geholt, weil der erst um 10 Uhr sonntags Hamburger macht, deswegen ist der von gestern. Und ihr könnt euch jetzt einen Hamburger verdienen. Als ich 20 ungefähr war, da macht im Nachbarort ein neuer McDonald's auf und dann gab es die Aktion, ein Hamburger für eine D-Mark, also ungefähr 50 Cent. Und wir nach dem Training hin, so 20 Leute so, und sagt, okay, wie viel schaffst du? Ja, ich schaff 10. Matthias, ich schaff 15. 15 Hamburger nach dem Training. Also ich sag's euch gleich, ich habe es nicht geschafft. Aber ihr könnt es mal raten, wie viele Hamburger habe ich geschafft? Bis auf einen halben dürft ihr jetzt schätzen. Und der richtig schätzt, der kriegt ihn. Oh, David, der kennt dich. 13,5. Jetzt könnt ihr sagen, 1,5 Hamburger, das schaffst du doch noch. Nee, nach 13,5 und 2 Liter Cola und 10-mal um den McDonald's rumgelaufen, geht nichts mehr. Es wird so trocken, ich kann es euch nicht, macht es nicht nach, also es geht nichts mehr. Ja? Selbst der Stärkste kann nicht mal und so war es mir mit den Hamburgern. Kennen wir solche Situationen? Der Akku ist leer, nichts geht mehr. Und dann bleiben wir einfach am Bach Besor liegen. Vielleicht eine zerbrochene Partnerschaft, ein Streit, Suchtprobleme, Mobbing, der Job, Schulden, Krankheit und so weiter. Da wollen wir dann unsere Ruhe haben. Wie gehen wir mit diesen Personen um? Druck aufbauen, kommen, weiter so, einfach liegen lassen, kurz Ruhe gönnen und dann wieder aufscheuchen. Und auch hier können wir uns die zweite Scheibe von David abschneiden. Er gibt ihnen, diesen 200, die da zurückbleiben, einfach Zeit und lässt sie am Bach. Er setzt sie nicht unter Druck, macht keine Schuldgefühle, er überfordert sie nicht. Gottes Gemeinde ist eine Gemeinde von schwachen Menschen, die nicht immer alles können und die auch nicht alles können müssen. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die Grenzen haben, die miteinander unterwegs sind und einander helfen, das Leben zu bewältigen und bei Gott zu bleiben, ihn zu loben und sein Evangelium zu verkündigen. Und die Gemeinde darf und soll ein Platz sein, wo man sich ausruhen darf, wo man auftanken kann. Sind wir so eine Gemeinde? Vielleicht sitzen wir auch als Gemeinde am Bach und sind zu müde, weiterzumachen. Die restlichen 400 Krieger, die bestimmt auch schon auf dem Zahnfleisch gingen, machen sich vielleicht frustriert weiter auf den Weg, den Amalekitern hinterher. Denn der Sieg war ja durch Gott versprochen. Durch die Hilfe eines ägyptischen Sklaven, den die Amalekiter zum Sterben zurückgelassen haben, können die Krieger Davids die Amalekiter überraschen. Sie platzen in die Siegesparty hinein und gewinnen die Schlacht gegen einen zahlenmäßig deutlich überlegenen Feind. Sie befreien die Gefangenen, bekommen das Gestohlene wieder, wirklich alles und sogar noch mehr. So heißt es. Und es fehlte nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter noch Beute noch alles, was sie genommen hatten. David brachte es alles zurück. Und David nahm alle Schafe, Rinder und sie trieben sie vor der Herde her und sprachen, das ist Davids Beute. Und die letzte Scheibe und das dritte, was wir von David lernen können, passiert, als er mit den 400 siegreichen Kriegern wieder an den Bach Besor zurückkommt. Jetzt wird es richtig spannend. Wir versuchen uns mal vorzustellen, wie sich die Beteiligten gefühlt haben könnten. Da hätten wir die befreiten Frauen, deren Männer am Bach geblieben sind. Da wird man befreit und der eigene Mann ist nicht da. Der ist im Lager geblieben. Der wird was erleben, wenn er nach Hause kommt. Bin ich ihm so wenig wert, dass er am Bach bleibt und die Arbeit anderen überlässt? Dann der Rettungstrupp. Die waren sauer auf die 200. Hier am Bach rumsitzen, wir riskieren unser Leben und ihr liegt am Strand, konntet ausschlafen, die Beine ins Wasser hängen und abends am Lagerfeuer Karten spielen. Und die Zurückgebliebenen? Die waren wahrscheinlich so klein mit Hut, in ihrer Mannesehre geknickt, hatten keine Selbstachtung mehr. Und dieser Molotow-Cocktail von Emotionen wird gut durchgeschüttelt, angezündet und David in die Hand gegeben. Viel Spaß damit. David begrüßt die am Bach gebliebenen freundlich. Kein Wort der Anklage, kein Vorwurf. Das ist dann für die Vierern doch zu viel, zumindest für einen Teil. Sie holen die Gerechtigkeitskeule raus. Ihr wart nicht dabei, ihr bekommt nur eure Frauen und Kinder zurück, mehr nicht. Wer nicht kämpft, wer nicht arbeitet, bekommt auch nichts. Wie hart, wie menschlich. Klingt da nicht das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg durch? Die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, meinen, sie bekommen auch mehr am Abend? Und es kommt noch mehr, noch härter. Die am Bach gebliebenen sollen fortgeschickt werden, als wäre die Scham, die Schwäche, das Versagen schon nicht Strafe genug. Sie sollen richtig spüren, wie wertlos sie sind, was für Versager sie sind. Wer in Japan, in der Schule, in der Firma oder Familie etwas verbockt, bekommt ein Batsu. Das bedeutet, du bist ein Versager. Als Zeichen werden die Finger oder die Arme zu einem X gekreuzt, damit ist die Person abgestempelt. Gott und in diesem Fall David ist anders. Da sprach David, ihr sollt nicht so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Wie der Anteil derjenigen, die in den Kampf gezogen sind, so soll auch der Anteil derjenigen sein, die beim Tross geblieben sind. Sie sollen miteinander teilen. David erinnert daran, dass alles, der Sieg, die Rückeroberung, die Beute von Gott geschenkt wurde. Er behandelt alle gleich. Alles hat der Herr geschenkt. Er hat sie bewahrt. Da muss doch der Dank überwiegen. Nicht unsere Stärke, sondern die des Herrn. So heißt es im 5. Mose 8, Vers 17. Du könntest uns sagen in deinem Herzen, meine Kraft und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Die 200 haben nicht gefaulenzt, sie haben das Lager bewacht. David gibt ihnen die Ehre wieder. Aber auch die motzen, grenzt er nicht aus. Er nennt sie Brüder. Alle bekommen das Gleiche. Wie beim Gleichnis vom Weinberg, wo auch alle am Abend das Gleiche bekommen. Welcher Dienst war jetzt wichtiger? Die Rückeroberung oder das Bewachen des Lagers? Welcher Dienst ist bei uns der in unseren Augen wichtig? Das Sichtbare oder das Unsichtbare? Der tatkräftig mitarbeitet oder der im Hintergrund arbeitet oder der sich sogar ausruht? Bei Gott sind alle gleich wichtig. Alle sind doch mit ihm unterwegs. Leben für Gott. Auch Jesus spricht über die, die am Tisch vorne sitzen wollen, die meinen, sie hätten mehr für Gott getan. Seine eigene Leistung zu bewerten, entweder nach dem Motto, ich mache mehr oder ich mache ja viel weniger als andere, ist unbiblisch, ungeistlich. Es kommt darauf an, Anteil zu haben, unseren Anteil zu finden, das tun, was wir können und uns nicht zu vergleichen. Wir sollen sagen, Herr, hier bin ich, segne mich und mach mich zum Segen für andere. Bei Gott wird der große Einsatz und der scheinbar kleine Einsatz gleichgeschätzt. Es wird nicht abgewogen. Da muss sich keiner entschuldigen, dass er nur das und das gemacht hat. Gott rechnet nicht wie wir. Gott rechnet nicht wie wir. Zu denen, die nicht mehr weiter können, sagt er, es ist okay, sich auszuruhen. Du darfst kürzer treten. In Markus 6, 31 sagt Jesus, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Und die Starken ermahnt er, seid dankbar für alles, seid geduldig, nehmt Rücksicht, seid großzügig. Und diese Gerechtigkeit, diese Gnade, das soll Gesetz sein, nicht nur bei Gott, sondern auch bei uns. Und so blieb es weiterhin von diesem Tag an und er machte es zu Satzung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Gehörst du zu den Müden, dann nimm dir die Zeit zum Atemschöpfen, wir brauchen dich erholt. Gehörst du zu den Starken, dann behalte deinen kritischen Kommentar für dich. Auch du kommst mal an den Punkt, an dem du zusammenklappst. Und dann ist es gut, die Geschichte vom Bach Besor zu kennen. David stärkt sich im Herrn. Versuche nicht, deine Lage selbst zu verändern, ehe du von ihm all die Hilfe empfangen hast, die er in diesem bestimmten Augenblick deines Lebens für dich bereithält. Lass dich nicht länger von dunklen Gedanken überwinden, lass dich nicht noch mehr niederdrücken, indem du dich innerlich einschließt. Zögere nicht, sondern stärke dich in dem Herrn, deinem Gott. Jesus kämpft für uns, für dich und für mich. David verurteilt die Schwachen nicht. Er nimmt sie an, gibt ihnen ihre Ehre und ihre Aufgabe. David behandelt alle gleich, egal wie viel du leistest. Der Mensch ist bei Gott viel mehr wert als die Summe seiner Leistungen. Als Müder nimm dir die Auszeit, als Starker sei barmherzig. Wie schnell sitzt du am Bach Besor und kannst nicht weiter. Amen.